Sozusagen befinden wir uns in einer Situation, dass Länder, dass Städte, dass Verantwortliche recht und schlecht für sich interpretieren, was soll denn der Ganztag leisten. Und wir befinden uns in einer Verkürzung dessen, dass es nur um Betreuung geht. Väter, Mütter sollen arbeiten und Kinder sollen betreut werden, also schaffen wir Betreuungsangebote. Aber das ist für Kinder gesprochen natürlich viel zu kurz. Es geht immer um den Dreiklang Bildung, Erziehung und Betreuung. Und dann ist eben tatsächlich das auszugestalten und das auch zu definieren.
So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich befinde mich heute in der Bundeshauptstadtvertretung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und möchte mit dem Vorstandsmitglied Doreen Siebernick über den schulischen Ganztag an Grundschulen sprechen. Herzlich willkommen, Frau Siebernick.
Ich freue mich, bin auch ganz gespannt auf unser Gespräch.
Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Für die vielleicht 3 bis 4 Hörer, die es nicht wissen, wer oder was ist die GEW?
Ja, wir sind die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wir organisieren die Menschen, die in der Bildungskette tätig sind. Das heißt, Kolleginnen und Kollegen, die in der Kita, im Kindergarten arbeiten, die in der Schule ganz klar beschäftigt sind. Das heißt, wir organisieren Erzieherinnen und Erzieher, wir organisieren Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und all die vielen Multiprofessionen, die dazugehören. Und wir organisieren natürlich dann auch weitergehend die Kolleginnen an den Berufsfachschulen, die Kolleginnen an Universitäten und Hochschulen. Das heißt, wir haben die gesamte Bildungskette im Blick. Wir stehen für gute Arbeitsbedingungen, aber wir sind auch die Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund. Das heißt, wir mischen uns aktiv ein in die bildungspolitischen Debatten.
Und sind auch Tarifpartner.
Na klar.
Genau. Okay, und Sie sind, hatte ich gerade eben schon mal gesagt, Mitglied des Bundesvorstands und zuständig für den Bereich Jugendhilfe und Sozialarbeit. Und
genau.
Gelernte Erzieherin, wenn ich das richtig gelesen habe.
Eine große Säule in unserer Gewerkschaft ich habe das Vergnügen, den Vorstandsbereich zu leiten.
Sehr schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden heute jetzt nicht nochmal ganz breit ausbreiten, was sozusagen der schulische Ganztag ist. Hören Sie gerne einfach mal in Episode 31 rein. Da hatte ich die Serviceagentur Ganztag bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zu Gast. Insofern gern da nochmal reinhören. Ich würde Sie jetzt mal fragen, Frau Siebernick, wie verstehen Sie denn den Ganztag? Was bedeutet Ganztag?
Also, ich bin selbst eine Kollegin, die viele, viele Jahre in einer Ganztagsschule gearbeitet hat. Und für mich ist der Ganztag in Verbindung mit der Schule der Lebensort, der Lernort für Kinder, wo wir das Glück haben, als Pädagoginnen sie zu begleiten. Zu begleiten in ihrer Menschwerdung. Das heißt, wir brauchen einen guten Ort in Schule, um Schule, mit Schule, mit den Kolleginnen gemeinsam, in der Vernetzung, im Austausch, im Gespräch, in der Idee, wie wir Pädagogik gestalten wollen.
Okay, was ist denn jetzt der Unterschied? Also ich bin selber in den 90ern zur Schule gegangen und da war dann so, ich bin morgens um 8 in der Schule angetreten und bin dann irgendwann um 13.30 Uhr nach Hause gegangen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Modell und dem schulischen Ganztag?
Also der Unterschied ist ja an der Stelle tatsächlich, dass durch die veränderten Lebenslagen in den Familien, das heißt, beide Eltern, Sorgeberechtigte, arbeiten und es geht um die Betreuung. Das geht um Orte, wo Kinder sozusagen, wenn Eltern arbeiten, gut aufgehoben sind, damit sie eben nicht Schlüsselkinder sind und sich selbst überlassen sind, sondern mit im besten Fall ihren besten Freunden sozusagen gemeinsam den Tag erleben. Und der große Unterschied ist eben tatsächlich, Kindern zu ermöglichen, nach dem Vormittag, dem Ort Schule, gemeinsam in der Gruppe ihren Interessen nachzugehen. Ja, auf der einen Seite die Möglichkeit zu haben, den ganzen Schulkram zu erledigen, das heißt Hausaufgaben machen zu können, oder auch nochmal irgendwas fertigzustellen, was vielleicht nicht geschafft wurde, aber eben auf der anderen Seite tatsächlich den Ort Ganztag zu erleben, wo sie die Möglichkeit haben, nichts zu machen, Auch das muss möglich sein, aber wo sie eben tatsächlich im besten Fall eben viele kreative Angebote haben, Sportangebote haben, den Sozialraum entdecken und in Pädagoginnen Partner finden, mit denen sie sozusagen gemeinsam Denkräume erweitern.
Okay. Der Gesetzgeber hat jetzt entschieden, das ist eine Neuregelung im Sozialgesetzbuch 8, dass es einen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung in den Schulen geben wird. Ab 2026 beginnt mit Klasse 1 und dann aufwachsend bis Klasse 4. Also wir reden heute sozusagen über den schulischen Ganztag an dem, was man allgemeingültig oder in den meisten Bundesländern als Grundschule versteht. In Berlin geht es noch in Klasse 5 und 6 weiter und in Brandenburg. Heute geht es aber nur um die Jahrgänge 1 bis 4. Die Bundesländer sind ja jetzt auch sozusagen auf dem Weg dahin, diesen Anspruch umsetzen zu können. Wie ist denn da aus Ihrer Sicht der Realisierungsstand im Ländervergleich?
Also der Gesetzgeber hat mit dem letzten Gesetz unter der Regierung Merkel das Ganztagsförderungsgesetz beschlossen im September 21. Und dieses Gesetz regelt den Anspruch auf Betreuung. Als GEW haben wir eine klare Haltung, weil wir möchten und wollen gerne, dass der schulische Ganztag gestaltet wird. Dass wir kein additives System neben der Schule haben, sondern tatsächlich einen Ort schaffen, der muss nicht in der Schule sein. Kinder müssen nicht zwangsläufig nach der fünften Stunde in der Schule bleiben, sondern es kann auch gerne ein Nebengebäude sein oder ein Ort auf der anderen Straßenseite. Aber das hat der Gesetzgeber leider nicht klar geregelt. Wir setzen uns aber dafür ein, dass es der schulische Ganztag wird, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, es geht um das eine Kind. Es geht um Beate, es geht um Aische, es geht um Murat, es geht um Paul. Dass die Pädagoginnen, die mit den Kindern den ganzen Tag zu tun haben, tatsächlich auch eine gemeinsame Vision von Pädagogik entwickeln. Und dazu müssen wir Orte schaffen, wo Pädagoginnen sich begegnen, wo Menschen, die mit den Kindern den ganzen Tag zusammen sind, tatsächlich sich auch im pädagogischen Sinne über Kinder austauschen, reflektieren und ganzheitlich den Begriff Bildung interpretieren.
Jetzt haben Sie es schon ein paar Mal mehr oder weniger angeschnitten, was so Ihre Vorstellung davon ist und wo Sie so ein bisschen die Chancen sehen. Da kommen wir auch nochmal ein bisschen ausführlicher zurück. Ich würde meine Frage nochmal ganz kurz wiederholen. Wo sind wir da im Ländervergleich im Moment?
Im Ländervergleich sind wir in einem bunten Gemüsegarten. So würde ich das mal als Bild öffnen wollen. Wir haben die ehemaligen östlichen Bundesländer, die sich schon sehr weit entwickelt haben da an der Stelle im Sinne dieses Gesetzes. Ja, beispielsweise das Land Berlin hat seit 2005 Ganztagsschulen etabliert. Jede Berliner Schule ist eine Ganztagsschule. Wir haben das Land Thüringen, die auch vor knapp 10 Jahren gesetzlich sich auf den Weg gemacht haben und die Horte aus dem additiven System in die Schule integriert haben. Wir haben Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, die eine etablierte Hortstruktur haben. Das heißt, Angebotsstrukturen für Kinder, für Eltern und sind da. Und dann schauen wir Richtung Westen, in die alten Bundesländer, und stellen fest, dass es hier tatsächlich von Nord bis Süd ganz, ganz große Unterschiede gibt. Dass wir aus vielen Kommunen, aus Bundesländern hören, oje, oje, wir schaffen das nicht, bis 26 Ganztagsangebote zu etablieren. Als erstes Argument wird immer vorgeschoben, wir haben ja gar keine Fachkräfte, wer soll es dann machen? Okay. Als zweites Angebot wird immer vorgeschoben, wo soll es denn stattfinden? Wir haben gar keine Räume, wir können gar kein Mittagessen anbieten. Wie soll es denn überhaupt gehen? Ich würde diese Diskussion beschreiben als einen Zustand in unterschiedlicher Ausprägung, weil es ist immer die Frage, mache ich mich auf den Weg und finde Wege und suche Wege oder hebe ich die Hände und sage, es geht alles nicht? Und diese Debatte ist ganz unterschiedlich.
Von wem kommen diese Einwände?
Aus allen Ebenen. Es, aus allen Ebenen sozusagen, wir haben einen großen Unterschied zwischen der Struktur in Städten, in Ballungsräumen und der ländlichen Struktur. Wir haben große Unterschiede im Finanzbudget von Kommunen. Wir haben arme Kommunen, kleine Städte, kleine Dörfer, die sagen, oh je, ich habe gar keine Möglichkeiten, das zu finanzieren. Wir haben Landesregierungen, die sagen, oh, uns sind die Hände gebunden, wir haben gar keine Möglichkeit, das zu finanzieren. Kommune muss. Eigentlich hat sich die jetzige Ampelregierung in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, hochverschuldete Kommunen sollen entschuldet werden. Das erleben wir nicht.
Okay.
Eigentlich hat sich die Bundesregierung in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, wir schaffen einen Qualitätsrahmen. Was verstehen wir dann unter Ganztag? Und dieser Qualitätsrahmen fehlt. Und deswegen entsteht dieser bunte Gemüsegarten. Deswegen entsteht sozusagen, befinden wir uns in einer Situation, dass Länder, dass Städte, dass Verantwortliche recht und schlecht für sich interpretieren, was soll denn der Ganztag leisten? Und wir befinden uns in einer Verkürzung dessen, dass es nur um Betreuung geht. Väter, Mütter sollen arbeiten und Kinder sollen betreut werden, also schaffen wir Betreuungsangebote. Aber das ist für Kinder gesprochen natürlich viel zu kurz. Es geht immer um den Dreiklang Bildung, Erziehung und Betreuung. Und dann ist eben tatsächlich das auszugestalten und das auch zu definieren, dass die Bedingungen in Schleswig-Holstein vergleichbar sind mit Bedingungen in Bayern oder in Mecklenburg oder im Saarland.
Das ist eine Diskussion, die ich tatsächlich auch im Kita-Bereich in einer ähnlichen Form beobachte und wo ich mir auch als Vater Gedanken mache. Meine Kinder sind zwar mittlerweile aus der Kita raus, aber wo ich immer das Gefühl habe, okay, wir bauen irgendwie ganz viel aus mit der Begründung, die Eltern müssen ja arbeiten können, aber denken wir dabei auch an Qualität? Oder geht es zu viel darum, Hauptsache die Kinder sind erstmal irgendwo betreut?
Formal, durch den Druck der Wirtschaft, geht es um die Betreuung. Wir brauchen die Frauen, insbesondere die Frauen, die sozusagen ihre Arbeitskraft da zur Verfügung stellen. Und auf der anderen Seite haben wir aber durch die föderale Struktur 75 Jahre lang etwas zementiert, wo sich viele auch gerne hinter verstecken. Weil es heißt eben sehr schnell, Bildung ist Ländersache. Und dann ist es ganz schwer, aus dem Bundesfamilienministerium, aus dem Bundesbildungsministerium heraus zu sagen, wir entwickeln einen gemeinsamen Qualitätsrahmen. Ja, was mischt ihr euch vom Bund da ein? Das ist unsere Angelegenheit. Und auf der anderen Seite hat die Medaille aber zwei Seiten. Weil auf der anderen Seite die Bundesländer aber sagen, wir haben so klamme Kassen, Bund, du sollst finanzieren. Und der Bund sagt, wenn ich finanziere, dann will ich aber auch mitmischen, wenn es um die Qualitätsansprüche geht. Und da entsteht eine große Reibungsfläche. Da entsteht tatsächlich viel Energieverlust, weil wir uns in Debatten befinden, die dann eben leider nicht vorankommen.
Okay. Ich würde mal ganz gerne, also Sie hatten vorhin gesagt, sind so zwei Punkte, die immer, ich zitiere Sie, vorgeschoben werden. Da geht es einmal um Personal und einmal um Geld, Räumlichkeiten, wie auch immer. Lassen Sie uns mal ganz kurz beim Geld anfangen. Ich glaube, da geht ein bisschen schneller vielleicht. Sie schreiben jetzt hier in Ihrem 15-Punkte-Forderungspapier oder in Ihren 15 Punkten für den guten Ganztag. Ich packe es auch zum Download als PDF nochmal in die Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Dass der Bund die Länder mit 3 Milliarden Euro unterstützt bis Ende 2027. Reicht das? Also wenn ich mir angucke, wie viele Schulen wir in Deutschland haben und wenn ich sehe, was eine einzelne Baumaßnahme kostet?
Nein, das reicht natürlich überhaupt gar nicht. Punkt. Ausrufezeichen. Das ist eine reine Anschubfinanzierung. Eine reine Anschubfinanzierung, die in 22 zum Beispiel überhaupt noch nicht angefasst worden ist, weil sozusagen es noch nicht losgegangen ist. Jetzt sind wir aber in der Phase, dass es in knapp 800 Tagen losgehen soll, dass der erste Jahrgang Angebote offenbaren muss für alle Kinder, die den Wunsch haben. Und da an der Stelle sind wir tatsächlich eben in der Herausforderung der föderalen Strukturen. Die Länder müssen Geld in die Hand nehmen und dürfen das nicht den Städten, den Kommunen überlassen. Weil wir haben eine Schulstruktur in Deutschland, die aus einer anderen Kultur entstanden ist. Wir bezeichnen das gerne auch als Flurschule. Das heißt, es fehlen soziale Räume, es fehlen Rückzugsräume, es fehlen Räume für Spiel und Abenteuer, für Kreatives. Und es fehlen vor allen Dingen eigentlich in den Schulen die Orte, wo Kinder gesundes und gutes Mittagessen essen können. Das heißt, wir brauchen eine Baufinanzierung, wir brauchen den Ausbau von Schulen, die Veränderung von Schulorten, wenn das gelingen soll. Und da liegen wir sehr weit auseinander in dem, wie einzelne Bundesländer tatsächlich Geld in die Hand genommen haben und das als ihr Projekt jetzt auch deklariert haben und sich ernsthaft auf den Weg gemacht haben, Schulen zu verändern.
Gibt es da Länder, die schon relativ gut dastehen aus Ihrer Sicht?
Ja.
Wo Sie sagen würden, die sind auf dem Weg oder auf einem guten Weg, das schaffen zu können bis 26?
Ja, ich würde das Land Thüringen unbedingt damit ins Spiel bringen. Ich würde das Land Hamburg unbedingt ins Spiel bringen. Ich würde auch Berlin an der Stelle immer deutlich benennen, mit einer gewissen Vorreiterrolle, was die strukturelle Ebene anbelangt. Mhm. Weil für mich ist ja immer die Frage, wo geht es denn los an der Stelle? Na, also ich kann ja nur Geld zum Bauen in die Hand nehmen, wenn ich eine Vision habe, wo es hingehen soll.
Ja.
Und also insofern gibt es für mich diese drei Bundesländer und es gibt eigentlich auch mit dem Blick tatsächlich in alle östlichen Bundesländer mit dieser ausgeprägten Hortstruktur. Horte, wo Kinder eben neben der Schule auch die Möglichkeit haben, den Nachmittag gut und mit ihren Kumpels und Freundinnen zu verbringen. Auch da können sich alte Bundesländer eine Menge abschauen, was möglich ist. Auch in Bezug, wie finanzieren wir das? Auch in Bezug, wer arbeitet da? Mhm. Sind es attraktive Arbeitsorte? Gibt es tatsächlich Leuchttürme?
Okay, welche Bundesländer sind im Moment am weitesten hinten? Also eine sehr naheliegende Gegenfrage, aber wo denken Sie, haben wir den größten Bedarf im Moment?
Ja, der Blick nach Baden-Württemberg, der Blick nach Bayern, Schleswig-Holstein, auch Hessen. Da ist schon noch eine Menge zu tun und eine Menge tatsächlich auch noch den Blick zu öffnen und zu weiten und sich nicht dahinter zu verstecken und zu sagen, ach, Eltern brauchen das gar nicht, Eltern wollen das gar nicht und die Familie ist so ein toller Ort. Überhaupt nicht.
Okay. Lassen Sie uns mal über das Personal reden, bitte, ganz kurz. Also wir haben jetzt im Moment die Situation, ne, dass der schulische Ganztag ausgebaut werden soll, beziehungsweise die Betreuungsangebote ausgebaut werden sollen. Gleichzeitig haben wir den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, der ja im Moment auch noch nicht vollumfänglich gewährleistet werden kann, weil es auch da Personalprobleme gibt. Also im Moment haben wir einen riesigen Fachkräftebedarf, allein schon wegen dieser beiden Felder, also wegen der Schulen und wegen der Kitas und wegen der Rechtsansprüche, die damit verbunden sind. Wo soll das Personal herkommen aus Ihrer Sicht? Oder was wären aus Ihrer Sicht geeignete Maßnahmen, um Personal zu gewinnen?
Also wir haben uns als GEW auf den Weg gemacht und haben tatsächlich 15 Punkte für einen guten Ganztag formuliert. Aber die Frage ist, wenn ich den guten Ganztag gestalten will, ist ja legitim zu sagen, wer soll es dann machen? Also haben wir uns auch auf den Weg gemacht und haben 15 Punkte für mehr Pädagoginnen für die frühe Bildung aufgeschrieben. Das heißt für die Kita und für den Ort Ganztag. Weil man muss das miteinander verschränken und ich würde mich freuen, wenn Sie auch dieses Papier gerne mit hochladen würden. Weil da haben wir uns auch auf den Weg gemacht und die Frage gestellt, wo kommen Sie denn her? Und was hat das mit attraktiven Arbeitsorten zu tun? Was hat das mit Leitung zu tun, mit Karrierewegen und strukturell zu verorten? Weil wenn ich in die Statistik schaue, was wissen wir alles? Dann muss man auf der einen Seite sagen, wir wissen gar nichts, weil es keine wirklich bundeseinheitliche Statistik gibt. Wer arbeitet im Ganztag? Wer sind die Menschen, die da arbeiten? Wie viele Stunden haben sie? Wie sind die Arbeitsverträge? Dann wissen wir, dass im Durchschnitt bundesweit Menschen im Ganztag 22 Wochenstunden arbeiten. Das sind zum Teil keine Fachkräfte, die sind in befristeten Arbeitsverträgen. Das heißt, das ist überhaupt nicht attraktiv. Ich kann damit keine Familie ernähren, ich kann damit keine Wohnung bezahlen, ich bin mit einem Zweitjob beschäftigt, ich bin, wenn es schlecht läuft, sogar noch mit einem Drittjob beschäftigt. Das ist nicht attraktiv, um dass ich Leute anwerbe, um zu sagen, hey, das ist doch cool, in der Ganztagsschule zu arbeiten, das ist doch cool, hier an der Stelle einen guten Arbeitsplatz zu finden. Deswegen haben wir in diesen 15 Punkten für mehr Pädagoginnen das tatsächlich mal aufgeschlüsselt. Was heißt das? Was sind denn attraktive Arbeitsplätze? Was braucht es an Arbeitsbedingungen, damit es reizvoll ist, dahin zu gehen? Was hat Qualität damit zu tun, dass ich da nicht nur eine gut ausgebildete Leitung habe, sondern eben auch Leitung als Schlüssel verstehe, um so ein System zusammenzuhalten, um so ein Team zusammenzuhalten, um ein Team zu empowern, um pädagogische Visionen zu entwickeln?
Da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil genau diesen Punkt Schulleitung, der kam in Ihren 15 Punkten für den guten Ganztag eigentlich fast gar nicht vor. Da war ich ein bisschen überrascht.
Das kommt an der Stelle deshalb nicht vor, weil dieses GAFÖG, diese schreckliche Abkürzung für Ganztagsförderungsgesetz, verortet das Gesetz im SGB VIII. Und damit sind die Bundesländer frei in ihrer Entscheidung, wird es ein schulischer Ganztag? Wird es ein Hort? Okay. Wird es ein additives System daneben? Und deswegen haben wir das an der Stelle eben nicht klar in unseren Forderungskatalog aufgenommen, weil jetzt geht es erstmal da tatsächlich es zu entwickeln. Okay. Wir empfehlen nur allen und tragen es in die Welt hinaus. Wir haben die historische Chance, die Grundschule zu öffnen. Wir haben die historische Chance, Grundschule zu verändern, dass aus dem Lernort ein Lebensort für Kinder wird. Und diese Chance sollten wir nutzen.
Okay, weil ich habe nur, um jetzt nochmal auf dieses 15-Punkte-Papier zu kommen, also das sind die Punkte 6 und 8. Einmal Netzwerke im Sozialraum nutzen und ausbauen und dann multiprofessionelle Teams als Motor der Ganztagsentwicklung. Da sind wahnsinnig viele administrative Aufgaben mit verbunden. Und wie gesagt, da war ich nur verwundert, dass die Schulleitungen da jetzt keine Erwähnung finden in dem Moment. Weil ich glaube persönlich, wenn man es an den schulischen Ganztag ranhängt oder wenn man es an die Schulen ranhängt als Angebot, bräuchte man da definitiv nochmal eine Stärkung. Genau, deswegen wie gesagt.
Wir haben dazu morgen Abend eine Online-Fachveranstaltung. Schulleitung, Leitung des Ganztags als Motor von Entwicklung. Weil natürlich ist das ein entscheidender Schlüssel. Es ist in allen Bereichen immer ein entscheidender Schlüssel. Ist die Chefin, ist der Chef sozusagen tatsächlich Motor von Entwicklung. Um in dieser Dimension multiprofessionelle Teams an Schulen zu etablieren, tatsächlich, wir haben sozusagen die Lehrkräfte auf der einen Seite, die in ihrem Studium nicht vorbereitet werden, dass sie an einer Ganztagsschule landen. Die in ihrem Studium nicht vorbereitet werden, dass wenn du an der Schule anfängst, gibt es da im Übrigen noch Erzieherinnen, es gibt Sozialpädagogen, es gibt Logopäden, es gibt Sprachtherapeuten, es gibt, weiß ich, viele unterschiedliche Professionen. Und wir haben die Herausforderung tatsächlich, wenn Schule sich öffnet, wenn Schule sich entwickelt, dass eben auch Schulleitungen empowered und qualifiziert werden müssen, um mit dieser neuen Zusammensetzung eines Kollegiums mit der neuen Herausforderung, Schulprogramme zu entwickeln, mit der neuen Herausforderung, den ganzen Tag zu denken, tatsächlich eine besondere Aufgabe haben.
Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich würde nur ganz kurz einen halben Punkt sozusagen nochmal zurückspringen wollen bei der Frage der Fachkräfte. Also Sie stellen jetzt Forderungen auf, was passieren soll für die Zukunft. Aber der Bedarf ist ja jetzt auch im Grunde schon da. Also wir haben auch jetzt schon einen Personalmangel an den Schulen, in den Schulen. Im Moment habe ich nicht nur den Eindruck, sondern es ist ja auch so, dass man bei der Frage von fehlenden Fachkräften ganz stark darauf zurückgreift, zu sagen, wir holen uns Quer- und Seiteneinsteiger mit rein, die wir teilweise während des Betriebs noch qualifizieren, die zusätzlich irgendwie nochmal ein Studium absolvieren. Ich finde dieses Modell per se gar nicht so schlecht, aber die Frage ist natürlich immer, wie viele Quer- und Seiteneinsteigende kann eine Schule vertragen gleichzeitig, die sozusagen neben dem regulären Schulbetrieb noch qualifiziert werden müssen. Jetzt gibt es Gruppierungen, die sagen, wir finden das sinnvoll. Jetzt gibt es Gruppierungen, die sagen, wir finden das überhaupt nicht sinnvoll. Wir wollen eigentlich nur Fachkräfte haben. Wo stehen Sie denn da?
Also wir sind absolut für den Quereinstieg. Okay. Da hat die GEW eine Weile gebraucht, um sich auf diesen Weg zu begeben und das auch klar einzufordern. Und ich finde auch tatsächlich, wenn wir von lebenslangem Lernen sprechen, warum soll ich nicht mit Mitte 30, mit Anfang 40, Ende 40 auch noch mal die Idee haben, ich will noch mal was Neues machen. Mhm. Und ich bringe auch viel Lebenserfahrung und viel Kompetenz schon mit für eine neue Arbeit. Also von daher ganz klar ein Ja für den Quereinstieg. Aber in der politischen Dimension der Debatte von multiprofessionellen Teams bin ich genervt, sind wir sozusagen oft an der Grenze, weil verwechselt wird, was sind Multiprofessionen und was ist multifunktional. Wenn ich davon rede, wir brauchen den Förster und wir brauchen den Fußballtrainer und wir brauchen den Flötenlehrer so an der Stelle, dann ist das eine wichtige Ergänzung. Aber in so einer Tagesstruktur bringen diese Menschen von außen Angebote mit rein, die unendlich wichtig sind. Aber für die Beziehungsarbeit, für die Verlässlichkeit brauche ich pädagogische Fachkräfte, ganz klar. Und das ist eine Riesenherausforderung. Aber ich finde sie nur im Quereinstieg, wenn ich den Menschen gute Arbeitsbedingungen liefere, wenn ich verlässliche Arbeitsverträge habe, wenn ich ihnen im besten Falle Tariflohn zahle. Und wir haben Bundesländer, die zeigen, auch im Ganztag kann ich Vollzeit-Arbeitsverträge anbieten. Und nicht nur mit 22 Stunden, mit 18 Stunden, dass ich sozusagen davon tatsächlich nicht leben und sterben kann.
Zumal der Ganztag das theoretisch auch hergibt eigentlich.
Ganz klar.
Stundenumfang. Wenn man sagt, 8 Stunden pro Tag bei 5 Tagen die Woche, braucht man kein Mathestudium.
Ja, das ist ganz klar. Das ist, und wenn ich tatsächlich den Ort Schule verstehe, dass es auch sinnvoll ist, wenn Lehrkräfte und Erzieherinnen eben auch den Tag gemeinsam gestalten können. Mhm. Ja, wenn Erzieherin mit im Unterricht ist, wenn eine Lehrerin auch noch mal da ist, wenn die formale Schulzeit schon zu Ende ist und man kann sich noch mal austauschen, man kann gemeinsam Elterngespräche vorbereiten, man kann gemeinsam einen Elternabend vorbereiten, man bereitet gemeinsam eine Klassenreise vor, weil wir da gemeinsam unterwegs sind. Das hat eine Menge großer Ideen und toller Möglichkeiten tatsächlich. Mhm.
Das ist interessant. Also als ich dieses Papier gelesen habe, habe ich gedacht, oh, da sind so viele Punkte dabei, das, wo kann ich unterschreiben so ungefähr? Bei denen ich mich aber frage, wie ist tatsächlich die Umsetzung? Also Sie hatten es jetzt gerade schon reingegeben, das Thema. Lehrkräfte, die schon im Studium eigentlich lernen sollen, in Teams zu arbeiten. Das ist ja aber auch nach ganz vielen Gesprächen, die ich mit Lehrkräften hatte, eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was im Moment stattfindet. Das wäre ja im Grunde sozusagen eine komplett neue Herangehensweise an Studium.
Das wäre zumindest die Vision, dass man im Grundstudium das Pädagogikstudium öffnet. Warum sollen nicht Sozialpädagoginnen, Kindheitspädagoginnen, angehende Lehrkräfte an Grundschulen die ersten beiden Semester gemeinsam in fachlichen Seminaren, in Kursen nicht gemeinsam studieren? Mhm. Das wäre tatsächlich eine neue Dimension und auch eine Vision nach vorne gedacht. Mhm. Und wir erleben einzelne Hochschulen, die tatsächlich Studiengänge öffnen, die tatsächlich das auch zusammenlegen. Und das finde ich ganz spannend und wichtig als Impuls, dass wir schauen, wie gelingt das.
Mhm. Wobei ich jetzt tatsächlich zusätzlich noch darauf hinaus wollte, dass es ja in dem Moment auch darum geht, Lehrkräfte dazu zu befähigen, tatsächlich im Team auch Unterricht zu erteilen oder mit dem Kind zu arbeiten. Und ich glaube, das fällt vielen sehr schwer. Weil Lehrkräfte auch mir, also wie gesagt, auch hier im Podcast schon gesagt haben, das haben wir im Studium nicht gelernt, wirklich miteinander zu arbeiten. Also nicht nur den Austausch miteinander, auf einer fachlichen Ebene, dass man sagt, meine Lehrkräfteperspektive, meine SozialarbeiterInnenperspektive, sondern wie arbeiten wir tatsächlich gemeinsam an diesem Fall bis hin zum Thema Referendariat, gefühlt jeder kämpft für sich.
Genau. Lehrkräfte werden heute immer noch darauf vorbereitet, sozusagen im 45-Minuten-Takt die Tür hinter sich zu schließen und 45 Minuten zu bestehen vor der Klasse. Das ist tatsächlich das, was... aber ich glaube, wir müssen wirklich ernsthaft nachfragen. ist diese Art und Weise, wie wir Pädagoginnen ausbilden. Mhm. Und für mich sind Lehrkräfte eben auch Pädagoginnen, tatsächlich das, was Kinder brauchen, um in dieser multikomplexen Welt gut vorbereitet zu werden auf das Leben. Und ist das formale Denken der Schule in diesem Unterrichtstakt, in diesem 45-Minuten-Takt, in dieser Fachorientierung auf Mathematik und Deutsch und Geschichte und ist das sozusagen, oder brauchen wir nicht tatsächlich eine Öffnung, die kompetenzorientiertes Lernen ermöglicht?
Das hatten Sie, ich überlege gerade, ich blätter hier gerade mal so ein bisschen hin und her, weil ich mir natürlich schon Notizen gemacht hatte. In Punkt 1 Ihres Forderungspapiers, da geht es um den Punkt mehr Zeit, also der ist überschrieben mit dem Titel, mehr Zeit für eine inklusive Pädagogik sichern. Das fällt jetzt im Grunde, wenn ich das richtig verstehe, in das rein, was Sie gerade gesagt hatten, dass man noch weitere Angebote mit reinbringt, dass man guckt, wie kann man das ein bisschen entformalisieren. Das wirft aber bei mir auch die Frage auf, wenn man jetzt irgendwie ganz viele auch zum Teil informelle Inhalte in so einen Schultag reinbringen möchte, was machen wir dann mit den Stundentafeln?
Also jetzt haben wir tatsächlich eine totale Aufspaltung von formalem Lernen, das ist das Unterrichtslernen, und dann haben wir das informelle Lernen, und wir brauchen eine Verschränkung dessen, weil aus der Perspektive der Kinder gedacht, und das ist, um die es geht, aus der Perspektive von Kindern gedacht, erleben wir mit dem Blick in Europa nach Norden, beispielsweise, wenn wir nach Skandinavien schauen, erleben wir die Schule in Skandinavien, dass Pädagoginnen sich als Lernbegleiter verstehen. Das heißt tatsächlich, wir denken aus der Perspektive von Kindern. Und Kinder lernen 24 Stunden am Tag mit allen Sinnen, rund um die Uhr. Formal im Unterricht, in dem sie da sozusagen folgen. Aber natürlich auch im Spiel, im sozialen Miteinander, beim Mittagessen, beim Ameisen betrachten auf dem Schulhof oder sonst was. Lernen ist so vielfältig und wir sind immer noch in einer verkürzten Interpretation, wie Kinder lernen. Und da besteht die Chance, mit dem Blick ins Morgen zu sagen, wir öffnen das, und damit müssen wir tatsächlich auch Ausbildung und Studium verändern. Ganz klar.
Aber warum fällt es so schwer? Also ich nehme diese Debatten um die Frage, wie geht Unterricht richtig, wie organisiert man Schule, was ist kindgerecht? Diese Debatten werden ja geführt, das gesamte Jahr über geführt. Dann gibt es da viele, ich nenne sie jetzt mal reformpädagogische Ansätze, wo man sagt, wir müssen weg von diesem alten System. Aber es gibt ja trotzdem auch sehr starke Beharrungskräfte. Und die Frage, die ich mir stelle, wie löst man das auf? Also es gibt ja auch durchaus Verfechterinnen und Verfechter von einem sehr konservativen Bildungswesen, von einem sehr konservativen Bildungssystem. Und ich habe, um es jetzt mal auf eine andere Ebene zu holen, ich bin ja auch Elternvertreter, ich erlebe diese Ebene tatsächlich in Elternversammlungen. Und da gibt es dann halt diese klassischen Diskussionen, Hausaufgaben ja oder nein. und da merke ich, da ist teilweise so, also auf so viel, ich werte das jetzt gar nicht an der Stelle, aber da merke ich, ist jeweils so viel Grundüberzeugung drin, dass sich das System an der Stelle wirklich immer wieder blockiert, weil man halt eben nicht zu einer Entscheidung kommt und am Ende landet man entweder beim kleinsten gemeinsamen Nenner oder man lässt einfach alles, wie es ist. Ja, wie löst man das auf?
Das ist wie soll ich das beschreiben? Vom Gefühl her. Es käme ja keiner auf die Idee, im Quereinstieg einen Chirurg alleine an den OP-Tisch zu lassen. Käme keiner auf die Idee. Es käme keiner auf die Idee, im Quereinstieg einem Piloten das Flugzeug fliegen zu lassen. Wir erleben aber, dass der Fachkräftemangel so dramatisch ist, dass im Quereinstieg Kolleginnen, die da sind, schon voll selbstständig tätig werden müssen. Das ist auf der einen Seite eine riesen Herausforderung. Und wir haben auf der anderen Seite die Eltern, die in der Vielzahl ja nicht Pädagoginnen geworden sind, aber selber ja zur Schule gegangen sind. Das heißt, ihr eigener Gedankenspielraum dreht sich um die eigene Schulzeit. Wie habe ich Schule erlebt? Wie habe ich sozusagen meine Schulzeit erlebt? Und daraus werden vielfach Ableitungen getroffen. Und unserem menschlichen Dasein haben wir alle große Sorge vor Veränderung.
Wobei ich das aber tatsächlich auch bei Lehrkräften wahrnehme. Also ich bin auch, ich bin ja wie gesagt in mehreren Schulen aktiv und ich kenne auch alle Gesamtkonferenzen in diesen Schulen und auch da merke ich bemerkenswerte Konfliktlinien, ist vielleicht wirklich ein bisschen hart formuliert, aber gewisse Unterschiede in den Weltanschauungen, wie man jetzt eine Schule richtig
organisiert. Naja, also ich würde das, ja, es ist natürlich ist auch Schule nur ein Spiegel der Gesellschaft. Und auch in Schule sind nicht alle Kolleginnen reformpädagogisch unterwegs. Mhm. Aber das, was wir feststellen müssen und auch mit einer großen Ernsthaftigkeit, ist, dass der Ort Schule unter einer großen Überlastung der Menschen, die dort tätig sind, arbeitet. Mhm. Und wenn dann von außen immer kommt, ihr sollt noch das und ihr sollt noch jenes und jetzt kommen noch die Sozialpädagogen dazu und jetzt werdet ihr ganz nach Schule und plötzlich soll Mittagessen sein und dann gibt es eben eine Stunde Mittagspause plötzlich, oh Gott, mein Schulalltag verlängert sich und ich muss meinen Raum teilen, weil da jetzt noch eine Erzieherin mit reinkommt. Mhm. Und ich gebe den Teams aber keine zeitlichen Ressourcen, das gut miteinander zu entwickeln. Ich gebe keine zusätzlichen Ressourcen hinein, tatsächlich, dass ich mir von außen Fachberatung dazu hole, um Konzepte zu entwickeln, dass ich keine Zeit habe, mal über den Tellerrand zu schauen, wie meistern das dann andere Schulen. Mhm. Wenn das nicht da ist und Schule nur im eigenen Saft beschäftigt ist, dann erleben wir sozusagen die Überforderung und dann werden schnell Arme vor der Brust verschränkt und gesagt, nee, das nicht auch noch und das will ich nicht und kann ich nicht und mache ich nicht. Und das ist sehr schade auf der einen Seite, aber eben auch höchst dramatisch, weil wir Entwicklungen verpassen. Ne, weil wir reden immer davon sozusagen, dass das lebenslange Lernen entscheidend ist, mhm. weil Gesellschaft verändert sich stetig und immer. Und dem müssen wir Pädagoginnen auch standhalten. Auch wir Pädagoginnen müssen Zeit haben, um zu lernen. Auch wir Pädagoginnen müssen Zeit haben, um uns weiterzuentwickeln, um tatsächlich neue Ideen mit aufnehmen zu können und auch Denkräume zu haben, wie können wir Schule besser machen, wie können wir Schule weiterentwickeln, wie können wir Schule öffnen. Mhm. Und wenn das nicht da ist, sondern eher im Gegenteil, Klassen werden noch voller gestopft, es kommt noch ein zusätzlicher Quereinsteiger hinzu, den ich auch noch begleiten muss und dafür ist auch keine Zeit. Mhm. Und dann haben wir Eltern, die sagen, früher war sowieso alles besser. Und was machen sie denn hier eigentlich? Also diese Überforderungssituation, mithin, dass wir tatsächlich auch gesamtgesellschaftlich an vielen Stellen an kritischen Punkten gerade sind, mhm. wo so die Zukunftsvisionen vieler junger Menschen gerade im Nebel sind und sie nicht leicht und unbeschwert nach vorne schauen, das macht es so sehr, sehr schwierig. Mhm.
Sie sprachen jetzt gerade von Überforderung. Ich würde gerne noch einen weiteren Punkt an der Stelle mit reinbringen, weil ich glaube, der passt da ganz gut rein. Einmal zu dem Thema Überforderung, was Sie gerade angesprochen haben, einmal zu der Frage, was machen die, wie geht es den Schülerinnen und Schülern eigentlich? Da schreiben Sie hier unter Punkt 3, Demokratie mit Leben füllen. Da geht es sinnbildlich gesprochen oder kurz gefasst um die Frage demokratische Schule, wie sehr sind Schülerinnen und Schüler mit beteiligt, welche Rechte haben sie, da schreiben sie hier, dass die Beteiligung eigentlich weit über die Instrumente wie zum Beispiel den Klassenrat oder eine Schülerinnenvertretung hinausgehen müsste. Passt das zusammen mit der Überforderungssituation, die wir in vielen Schulen haben? Also ich finde das ja total super. Also als Elternvertreter finde ich das super, wenn man sagt, wir wollen die Schülerinnen und Schüler mehr beteiligen. Ich finde auch, wir sollten die Eltern mehr beteiligen. Aber ich merke natürlich, dass das am Ende immer auch zu einer Belastung in den Schulen führt, weil das einfach eine komplette Neuordnung von Prozessen mitunter bedeutet.
Klar. Das heißt tatsächlich, wagen wir was Neues. Das ist ja das, was ich sage mit der historischen Chance, Schule zu verändern. Das verbinde ich mit der Entwicklung von Ganztagsschulen. Und das System Schule ist in dem Stadium Kindheit eine besondere Zeit, weil Kinder haben sich nicht ausgesucht, in die Schule zu gehen. Mhm. Kinder müssen in die Schule gehen. Schule ist so aufgestellt, Kinder werden bewertet, Kinder werden benotet, Kinder bekommen ein Label. Alleine das zu verändern, alleine das sozusagen zu öffnen und zu sagen, wie gelingt denn inklusive Schule, ohne dass wir Kinder etikettieren, ohne dass klar ist, du gehst aufs Gymnasium, du kannst das gar nicht und so. Da haben wir so alte Denkzöpfe, die es aus meiner Sicht wirklich gilt zu überwinden. Und wir wissen aus wissenschaftlichen Studien, dass Kinder genau den Ort Schule beschreiben können. Mhm. Die wissen genau, was sie wollen. Und die können auch genau unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Menschen, die in Schule sind. Die wissen genau, das ist mein Mathematiklehrer und da lerne ich und da will ich auch lernen. Und die wissen auch, vielleicht ist der auch doof, das wissen sie auch. Mhm. Aber Kinder wissen eben auch genau, das ist die Erzieherin und das ist der Ort, wo sozusagen ganz andere Sachen auch möglich sind. Aber wir müssen Kinder zutrauen und wir müssen Kinder einbeziehen, wenn es darum geht, Schule zu gestalten, den Ort Schule weiterzuentwickeln. Und da reicht der reine Klassenrat tatsächlich in der Struktur nicht aus.
Was wären die Instrumente, die Sie sich wünschen?
Ja, auch da gibt es tatsächlich vielfältige Instrumente. Wir haben Grundschulen, die tatsächlich schon mit Kinderparlamenten arbeiten. Wir haben selbst Kindertageseinrichtungen, die schon mit Kinderparlamenten arbeiten, wo sehr partizipativ tatsächlich entschieden und dann gemeinsam gestaltet wird. Wir haben auch heute schon Schulen und Orte, wo Eltern gut auch mit beteiligt sind an Entwicklung von Schule. Das ist gar nicht die Frage. Wir schreiben jedes Jahr den Schulpreis aus und das sind auch tolle Schulen, die Schulpreise. Und das gelingt auch. Und von daher ist aber, wenn der Schulalltag von Kindern durch die Stundentafel mit 26 Wochenstunden in Klasse 4 so vollgepackt wie er ist, dann ist doch die Frage tatsächlich, wo sind denn die Räume? Wo habe ich denn Zeit, Unterricht zu öffnen? Unterricht anders zu gestalten oder eben tatsächlich auch solche Instrumente lebendig werden zu lassen.
An wen geht Ihr Appell für mehr schulische Demokratie? Also ich frage jetzt deshalb,
der geht in alle Richtungen.
Also ich frage jetzt deshalb, weil in den Schulgesetzen der Länder steht da ja drinne im Grunde. Ne, jedes Land strukturiert es ein kleines bisschen anders, aber im Grunde steht es ja überall drinne. Aber wenn ich jetzt nur mal sozusagen in den Mikrokosmos Berlin reingucke, ist am Ende die Frage, ob schulische Demokratie gelingt, ob schulische Beteiligung wirklich stattfindet, am Ende immer davon abhängig, wie eine einzelne Schulleitung dazu steht. Also das Schulgesetz ist überall das Gleiche, aber man kann da durchaus mit unterschiedlichen Kulturen herangehen grundsätzlich. Und da merke ich, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man braucht da wirklich eine komplett andere Kultur, die man etabliert. Aber ich glaube, das geht nicht so schnell. Oder man braucht andere Steuerungsmechanismen. Und dann müsste der Appell eigentlich eher an die Bildungsverwaltungen gehen.
Ja, ich würde an der Stelle, natürlich ist Leitungshandeln entscheidend. Und es ist eben auch die Frage, ist Schulleitung eine Profession? Ja, bilden wir Menschen aus, die tatsächlich in dieser Dimension, eine große Schule, ein Team mit all seinen Herausforderungen zu leiten, bilden wir die gut aus, damit sie den Anforderungen gerecht werden können oder ne, dem, was sozusagen Schule ausmacht. Aber es hat auch grundsätzlich was mit pädagogischer Haltung zu tun. Wie sehe ich das Kind? Wie begleite ich das Kind? Ja, gehe ich sozusagen von so einem veralterten autoritären Ansatz ran oder verstehe ich mich tatsächlich als Lernbegleiterin auch in den Prozessen? Ich habe genügend, viele Debatten in Elternabenden erlebt, sollen Zeugnisse mit Noten in der Grundschule geschrieben werden oder mit einer verbalen Beurteilung? Oje, ich habe da heute noch sozusagen, dass ich die Hände über den Kopf zusammenschlage, wie da auch gekämpft wurde, wie da sich auch Fronten gebildet haben in ganzen Klassengemeinschaften, weil die einen Eltern so und die anderen Eltern so. Also die Offenheit, ja, zu sagen, lehnen wir uns doch alle mal ein Stück weit zurück, schauen doch mal aus dem Fenster und erleben doch mal, wie schnell entwickelt sich die Gesellschaft. wie schnell entwickelt sich die Welt weiter zu einer globalisierten und in vielen Teilen nicht besseren Welt. Und die Antworten, die Schule gibt, sind teilweise die Antworten von gestern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Demokratiegedanken und die Beteiligungsmöglichkeiten von Schülern ganz klar nach vorne stellen.
Überfordert die Schulen nicht? Also den Auftrag, den Sie jetzt formulieren, ich finde den an sich gut und ich finde den ist ein sehr hehres Anliegen. Ich frage mich aber, ob das Schulen überfordert, zu sagen, wir denken jetzt mal so weit auch Gesellschaft mit, in die Gesellschaft hinein, in die Zukunft hinein.
Also wenn ich mich als Spiegel der Gesellschaft verstehe, sowohl mit den Menschen, die da tätig sind, als eben auch mit dieser heterogenen Schülerinnen-Schar, Elternschar, dann bin ich quasi sozusagen tatsächlich in der Selbstverpflichtung, mich den Fragen auch zu stellen. Wenn wir die Kinder, die jungen Menschen von heute demokratiemündig machen wollen, sie zu emanzipierten, starken, jungen Menschen entwickeln wollen, dann haben wir als Pädagoginnen tatsächlich eine Verpflichtung, uns selbst zu hinterfragen und zu sagen, welche Räume öffne ich Kindern, damit sie sich beteiligen können.
Was brauchen die Schulen aus Ihrer Sicht, um genau an diesen Punkt kommen zu können? Also ich finde es ja, also das ist mein persönlicher Gedanke dazu, ich finde es ja sowieso immer interessant, dass wir so wirklich strukturkonservative Organisationen wie Schulen haben, die auch im Grundsatz eigentlich top-down organisiert sind. Und dann sagen wir diesen Organisationen, sie sollen den Kindern jetzt Demokratie beibringen. Was ja oft schon ein Widerspruch in sich ist. Was brauchen Schulen aus Ihrer Sicht und aus der Sicht vielleicht auch Ihrer Mitglieder, um sozusagen an diesen Punkt kommen zu können? Um das gewährleisten zu können? Jenseits von Absichten, die in Schulgesetzen formuliert sind.
Ja, ich glaube, die größte Herausforderung, vor der Schulen heutzutage stehen, ist die fehlende Zeit. Zeit miteinander tatsächlich Denkräume zu öffnen, Zeit miteinander in kleinen Klassenteams bis hin, aber hin in der großen Schulgemeinschaft tatsächlich Schulentwicklung zu denken und zu gestalten. Und diese fehlende Zeit mit all ihren Anforderungen, die von außen so einströmt, und die fehlende Zuversicht, dass es sich morgen, übermorgen, übermorgen verändern wird, das lässt bei vielen natürlich auch so eine, Menschen sind resigniert, auch Lehrkräfte und Pädagoginnen resignieren, und das lässt dann eben auch so tatsächlich so, ich gehe da hin und ich mache meinen Job und bin jetzt Sportlehrerin und ich mache meinen Sportunterricht und gehe wieder nach Hause. Aber wir brauchen, und das meine ich eben das mit der pädagogischen Haltung, auf der einen Seite die Haltung zum Kind, aber eben auf der anderen Seite auch die klare Identifikation. Das ist mein Ort, das ist meine Schule und ich will gemeinsam hier Verantwortung mit übernehmen für eine Klasse, für eine Schulgemeinschaft, für den Ort Schule. Und an der Stelle müssen wir mehr Zeit ins System bringen. An der Stelle müssen wir den Pädagoginnen tatsächlich die Zuversicht geben, dass nach dieser Durststrecke des großen Mangels auch in 5 Jahren, in 6 Jahren die Zeit kippen wird, weil wir dann diese Durststrecke des großen Fachkräftemangels in großen Teilen überwunden werden. So rum. Ja. Es ist in Teilen sehr absehbar, weil Schule vielfach in Zyklen ausgebildet hat. Wir haben immer Jahrzehnte gehabt, wo keine Lehrerin eingestellt wurde, weil sozusagen alle da waren. Und wir haben leider in den letzten 10 Jahren beobachten müssen, dass durch den Geburtenaufwuchs parallel aber nicht die Zahl der Studiengänge erhöht wurde. Und dadurch sind wir in einer selbstgemachten Krise mit Fachkräften. Und das wird sich ein Stück weit auflösen. Auch vor dem Hintergrund, dass jetzt eben die Geburtenzahlen an der Stelle auch wieder sinken. Und dann gilt es darum, tatsächlich eben auch demografische Renditen im System Schule zu halten, im System Bildung zu halten und nicht zu sagen, jetzt sind irgendwie weniger Kinder und jetzt sind 5 Leute zu viel, sondern wir brauchen einen Ort, Schule, wo tatsächlich wir nicht im Dauerlauf und nur gehetzt sind, sondern wo wir Zeit haben miteinander.
Also ich fand das total, das hat mich auch total beeindruckt, auf eine Art. Ich mache das jetzt seit, ich glaube, es ist bald das 7. Jahr, jetzt ziemlich intensiv auch an den Schulen. Und was ich wirklich irgendwann gelernt habe, ist, dass so ein Schuljahr ist extrem durchgetaktet an der Schule. Also im Grunde alles, was man nicht eigentlich zum Beginn des Schuljahres schon irgendwo auf eine Tagesordnung setzt, wird auch bis Schuljahresende nicht mehr behandelt, weil einfach die Abläufe so krass durchstrukturiert sind. Und ich merke wirklich, es gibt eigentlich kaum Verschnaufpausen zwischendurch.
Es gibt kaum Verschnaufpausen, das stimmt.
Es ist wirklich krass, aber ja. Mir ist aufgefallen, also mir sind ein paar Sachen aufgefallen, über ein paar Sachen haben wir jetzt auch schon gesprochen. Sie schreiben hier unter Punkt 13 einen zukunftsorientierten rechtlichen Rahmen gestalten. Im Grunde, also einerseits wäre meine Frage, an wen richten Sie das? Eindeutige und verbindliche Qualitätskriterien für Bildung, Betreuung und Erziehung im Ganztrakt zu formulieren. Wer ist damit gemeint? Der Bund, die Länder?
Beides, weil wir müssen immer beide adressieren. Weil wir eben in der föderalen Struktur Bildung als Länderaufgabe ganz klar grundgesetzlich geregelt haben. Aber um einen gemeinsamen Qualitätsrahmen zu entwickeln, brauchen wir, dass alle Bundesländer am Tisch sitzen und das auch gemeinsam wollen. Weil wenn wir am Ende feststellen müssen, ab 26, dass wir nur von reiner Betreuung reden, dann nehmen wir Kindern ihre Chancen.
Okay.
Dann so. Und von daher muss das tatsächlich durch den Bund gesteuert werden, durch das Bundesfamilienministerium, durch das Bundesbildungsministerium, durch die KMK, die Kultusministerinnenkonferenz und durch die JFMK, die Konferenz der Jugendministerinnen. Die müssen zusammen am Tisch sitzen und die müssen gemeinsam definieren, wie geht das den ganzen Tag mit Bildung, Erziehung und Betreuung?
Also das ist total spannend. Also wenn Sie jetzt sagen, wenn es mehr ist, also es soll mehr sein als Betreuung, dann sind wir also bei der inhaltlichen Ausgestaltung auch der ganzen Geschichte. Was ich, wie gesagt, selber wiederum unterschreiben würde, jetzt stellen wir ja aber fest, dass die KMK immer schon reichlich damit zu tun hat, die Abschlüsse überhaupt zu synchronisieren. Jetzt frage ich mich bei 16 verschiedenen Schulgesetzen der Länder, die auch alle in ihrem Auftrag so ein bisschen voneinander variieren. Also jedes Bundesland definiert einen eigenen Bildungsauftrag für seine Schulen. Da kann man ja einfach mal, wenn man so die ersten zwei, drei Paragraphen jedes Schulgesetz für alle 16 Bundesländer nebeneinander legt, ist interessant. Aber wie soll denn der Gesetzgeber dann sozusagen einen gemeinsamen Auftrag auch noch für den Ganztag formulieren oder hinbekommen? Also geht das überhaupt? Oder wäre es nicht sinnvoller zu sagen, jeder synchronisiert sich das mit seinem Schulgesetz?
Nein, das muss tatsächlich mit dem gemeinsamen Blick auf die große, das heißt nicht, dass wir die Einheitsschule von morgen wollen, das soll ja gar nicht entstehen. Aber es muss doch klar sein, wer sind denn die Menschen, die da arbeiten? Ist das beliebig? Oder sind es tatsächlich Pädagoginnen, die wissen, was entwicklungsphysiologisch, entwicklungspsychologisch in der Phase von Kindern los ist, weil das ist ein Unterschied, ob ein Kind 7 ist oder ein Kind 11 ist. Es ist entscheidend, dass wir definieren, mit wie vielen Kindern arbeitet denn eine Fachkraft? Wie komme ich denn? Wir wissen, dass das Entscheidende in der pädagogischen Arbeit die Beziehungsarbeit ist, die Interaktion. Ja, wenn ich Berliner Kolleginnen höre, die hier im Ganztag arbeiten, die unter Personalmangel leiden und die sagen, ich habe hier jeden Tag irgendwie 33 Kinder. Wie komme ich denn in die persönliche Interaktion mit jedem einzelnen Kind? Kann ich nicht leisten. Das heißt, wir haben Qualitätsdimensionen, die wir festlegen können und die dann auch vergleichbar sein können. Das ist eine ähnliche Debatte, wie wir sie tatsächlich für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen führen. Wenn es immer darum geht, den Fachkraft-Kind-Schlüssel zu definieren, ist die Leitung wichtig, ist Leitung freigestellt von der Arbeit in der Gruppe? Natürlich brauchen wir das für den Ganztag auch. Natürlich brauchen wir eine, eine Ganztagsleitung, die da an der Stelle tatsächlich auch leiten kann. Und das muss man regeln, das kann man regeln. Und dann gilt es, das eben in Selbstverpflichtung der Bundesländer tatsächlich auch zu dokumentieren. Und für mich ist eben auch entscheidend, Schulgesetze zu novellieren. Es steht nicht in allen Schulgesetzen drin, dass der Ganztag kommen wird. Mhm. Und dass Schule ein Ort ist, wo auch andere pädagogische Professionen tätig sind als nur die Lehrerin oder der Lehrer. Mhm. Wenn wir dieses Denken nicht öffnen, dann kommen wir aus den Bildern in Köpfen, die entstehen, wenn wir an Schule denken, nicht raus. Mhm. Weil das Bild, wenn wir an Schule denken, ist immer noch, der Lehrer steht an der Tafel und wir sitzen alle vor der Tafel und das ist der Ort Schule. Und wenn wir diese Bilder verändern wollen, wenn wir Kindern mehr Platz zugestehen wollen in Schule, außer die 60 Quadratzentimeter, die sie mit einer Schulbank haben, mhm. und Schülerverhalten daran gemessen wird, sitzen Kinder gut still und halten das gut aus, dann sind wir in Orten von vorgestern. Mhm. Und deswegen braucht es tatsächlich auch eine wirkliche Initiative, tatsächlich Rahmenbedingungen zu definieren und damit auch Schulgesetze zu öffnen.
Okay, jetzt habe ich einen Punkt vorhin, der ist mir jetzt tatsächlich ein bisschen durchgerutscht, der war mir aber noch wichtig. Sie schreiben hier gleich ganz vorne, ich sag mal so ein bisschen in Ihrer Präambel zu diesen 15 Punkten, dass Sie die gebundene Ganztagsschule als effektivste Form ansehen und dass Sie Modelle der Flexibilisierung und der Unverbindlichkeit in der Umsetzung strikt ablehnen. Und Sie warnen vor einer solchen Entwicklung. Bedeutet das, dass Sie im Grunde eigentlich die gebundene Ganztagsschule für alle fordern? Oder interpretiere ich das falsch? Oder überinterpretiere ich das?
Als GEW haben wir da eine klare Haltung. Wir sehen tatsächlich die gebundene Ganztagsschule als den Ort, an dem Kinder den ganzen Tag lernen, spielen und leben, als den Ort der Schule von morgen. Dass wir das mit den Bedingungen von heute nicht leisten können, weil wenn es an Räumlichkeiten fehlt und es sagt sich immer ganz schnell, der Raum ist der dritte Pädagoge, weil so eine Flurschule von heute hat nicht die Räume, um zu kreativen Häusern zu werden. Das gehört natürlich dazu. Dann ist aber die gebundene Ganztagsschule ein Ort, wo tatsächlich Lehrkräfte, Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen ein Kollegium sind, wo sie gemeinsam in Schulkonferenzen sitzen, gemeinsam Schulprogrammentwicklung betreiben, wo sie gemeinsam Fortbildung machen und wo sozusagen tatsächlich Schule dann auch gemeinsam gelebt wird. Das ist für uns als GEW tatsächlich die Zukunftsvision, wo es hingehen sollte.
Also das soll sozusagen für alle Schulen das Ziel sein.
Und wir wollen eben an der Stelle tatsächlich auch die Ganztagsschule als Ganztagsschule entwickeln. Weil wir haben eben viele, viele Orte, wo wir Hortangebote haben, die so weit weg sind von Schule, wo Erzieherinnen und Lehrerinnen gar nicht wissen, wie sie heißen, geschweige sich kennen, geschweige pädagogische Konzepte miteinander abstimmen. Aber sie haben die gleichen Kinder. Wir verschenken da Chancen. Wir wollen tatsächlich, dass die additiven Systeme sich aufeinander zubewegen, dass man sich miteinander vernetzt, dass man sich kennenlernt und dass man eben im besten Falle, wenn es Herbst ist und an der Grundschule finden im Sachunterricht das Thema Herbst statt, warum kann man das nicht den ganzen Tag ausweiten, indem wir große Herbstfeste gestalten und sonst was, wo wir sozusagen auch so eine Ideen den ganzen Tag ausleben.
Also das ist natürlich die inhaltliche Gestaltung. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die es jetzt nicht wissen. Also es gibt den gebundenen und den offenen Ganztag. Der offene Ganztag geht halt bis 13.30 Uhr verpflichtend in Berlin und danach noch optional bis 16 Uhr kann man machen oder nicht. Und der gebundene Ganztag würde bedeuten, dass die Kinder verpflichtend bis 16 Uhr am Schulstandort sind.
Mit der Möglichkeit, auch an zwei Tagen früher zu gehen.
Okay, aber grundsätzlich gibt es dann sozusagen feste Zeiten, feste Zeitrahmen, innerhalb dessen die Kinder da zu sein haben. Ich frage jetzt deswegen an der Stelle nochmal nach, weil ich durchaus innerhalb von Schulgemeinschaften diese Diskussion erlebe, offener Ganztag, gebundener Ganztag, da gibt's von allen Seiten Zustimmung und große Vorbehalte bis Ablehnung. Und da gibt's aber auch zwischen den Schulen sehr große Unterschiede. Deswegen war jetzt, wie gesagt, meine Frage, ob Sie jetzt als GEW sagen, wir wollen für alle Schulen einheitlich sozusagen den gebundenen Ganztag.
Wir wollen das als Zukunftsvision ganz deutlich formulieren. Ich würde es wichtig finden, dass wir in 20 Jahren da angekommen sind. Dass wir Schulen so weiterentwickelt haben, dass Kinder gerne auch da sein wollen. Und dass Kinder sich sozusagen mit ihrer Schule, mit diesem Ort auch wirklich identifizieren. Das ist ein weiter Weg und der ist auch steinig. Ich selber komme in meiner pädagogischen Biografie auch aus einer gebundenen Ganztagsschule in Berlin. Und im Vergleich mit anderen Schulen hatte ich das große Glück in Kreuzberg, dass wir tatsächlich schulräumlich eine tolle Mensa am Schulgebäude hatten. Dass wir schulräumisch keinerlei von Doppelnutzung von Unterrichtsräumen und Freizeiträumen hatten, sondern wirklich einen Ort hatten, den wir dann auch mit Kindern gestaltet haben. Das ist die Schule von morgen. Das finde ich schon wichtig, dass wir da hinkommen. Und dass wir damit eben auch ermöglichen, den Alltag zu verändern. Und dass wir aus diesem Denken rauskommen, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Stunde, sondern dann eben auch sagen, Lernen passiert den ganzen Tag. Und dann miteinander aushandeln, in welchen Formen findet denn Lernen statt. Ist das immer sozusagen klassisch in der Klassenformation mit geschlossener Tür und die Lehrerin ist an der Tafel oder am Whiteboard oder zumindest am Instrumenttafel. Oder haben wir sozusagen tatsächlich es geschafft, den Tag zu rhythmisieren, Freiphasen zu ermöglichen, Selbstlernphasen zu ermöglichen. Und haben wir Arbeitsplätze für Lehrkräfte an den Schulen? Haben wir tatsächlich Pausenräume für Pädagoginnen an Schule und nicht so eine klassischen Lehrerzimmer, wie wir sie heute erleben?
Okay. Also da gibt es natürlich alle total Sinn in einem gebundenen Ganztag, was Sie jetzt aufgezählt haben. Ich muss jetzt da draußen nochmal ganz kurz drauf eingehen. Im Moment liegt ja die Entscheidung, ob eine Schule sich ob eine Schule im offenen oder im gebundenen Ganztag betrieben wird, liegt ja im Moment in der Entscheidung der Schulgemeinschaft selber. Und wenn man jetzt sagt, man spinnt diese Vision zu in 20 Jahren, beispielsweise sollten alle Schulen gebundener Ganztag sein, würde man ja sagen, man nimmt den Schulen, den Schulgemeinschaften diese Entscheidungsmöglichkeit. Also ich frage es deshalb, weil ich, wie gesagt, diese Debatte erlebe und ich sehe Schulgemeinschaften, die sagen, wir gehen wirklich sehr gerne in den gebundenen Ganztag und es gibt Schulgemeinschaften, die sagen, um Himmels Willen bloß nicht.
Ich hadere mit der Fragestellung.
Okay.
Und für mich ist tatsächlich greift die Fragestellung auch ein Stück weit zu kurz. Weil, ich sag mal, wir erleben ein gegliedertes Schulsystem. Und wenn man mich fragt, stehe auch ich sozusagen tatsächlich für das gemeinsame Lernen. Und das lange gemeinsame Lernen. Ja, dieses Auseinanderreißen von Schulgemeinschaften nach der Grundschulzeit in die unterschiedlichen Schulformen, diese Selektion, die wir da betreiben, was wir Kindern sozusagen an Wegen eröffnen oder verwehren, das finde ich grundsätzlich falsch. Auch da haben wir als GEW klare Positionen. Und für mich ist auch an der Stelle die Frage, ist die Vokabel gebundener Ganztag die richtige Vokabel? Weil das Wort gebunden, ne? Ich bin nicht festgebunden an die Schule. Für mich ist doch die Schule ein Ort im Sozialraum. Und für mich ist doch sozusagen, wenn der Sportverein im Sozialraum ist und die Kinder haben die Möglichkeit, aus der Schule heraus an den Aktivitäten des Sportvereins ganz selbstverständlich teilzunehmen, ist das Teil der Ganztagsschule. Wenn die Musikschule in der Nähe ist, warum soll die Kooperation mit der Musikschule nicht auch Teil der Angebotsstruktur sein, bis hin sozusagen der Vielfalt, die sozusagen eben auch das Quartier, die Stadt, die Kommune da auch ermöglicht. Und die Frage eben, ist das Wort gebundene Ganztagsschule das, was mich motivieren lässt als Elternteil, weil es fühlt sich an, ich bin da angebunden und ich darf nicht mehr raus und die Türen sind bis 16 Uhr zu. So soll es ja eben überhaupt gar nicht sein, ne? Weil das habe ich ja gesagt, wir haben die Chance, dass Schule sich öffnet. Und da muss es hingehen.
Ich glaube, da werden Sie mir jetzt auch nicht widersprechen, wenn ich jetzt sage, das funktioniert aber nur dann, wenn wir tatsächlich in allen Räumlichkeiten, also in allen Bezirken, wenn man es zum Beispiel auf Berlin bezieht, einfach genug Schulen hat.
Klar.
Also wenn ich jetzt an eine weiterführende Schule in Berlin fahre, die 3 Stadtbezirke weiterliegt und dann ist es vielleicht sogar noch ein gebundener Ganztag, dann kann ich mir nicht abschminken, dass da noch irgendwas im Sozial, also einerseits nicht in meinem Sozialraum liegt. Und mein Sportverein, in dem ich vorher vielleicht gewesen bin, der kann da auch nicht einbezogen werden in diese Schulgemeinschaft.
Ja, natürlich. Und das hat eben denn auch immer was mit Finanzierung zu tun. Wie wird das alles ausfinanziert? Mhm. Und das hat auch damit zu tun, wie bauen wir denn die Schule von morgen? Na, wir haben sozusagen einen hohen Investitionsbedarf, in Deutschland Schulen zu bauen und Schulbauten zu ermöglichen, die tatsächlich eben auch diese Offenheit der Pädagogik ermöglichen. Weg von dieser Flurschule.
Frage zum Schluss. Wir hatten jetzt 15 Punkte. Wie gesagt, ich pack's auch noch mal runter. Wir haben die jetzt nicht alle ausführlich besprechen können. Das hätte jetzt den Rahmen komplett gesprengt. Und dann haben Sie noch die 15 Punkte für die Gewinnung von Fachkräften beziehungsweise mehr PädagogInnen für die frühe Bildung. Ich pack's auch noch mal in die Shownotes. Das sind jetzt insgesamt 30 Punkte. Welche dieser 30 Punkte sind jetzt prioritär?
Auch da ist die Frage zu verkürzt.
Okay.
Weil das System Bildung ist an der Stelle zu verstehen wie ein Puzzleteil. Mhm. Und wenn wir ein ganzheitliches Bild legen wollen, dann brauchen wir viele Puzzleteile, die sozusagen den Ganztag lebendig werden lassen. Und da gehören eben die Fachkräfte dazu, da gehören die Räume dazu, da gehören Leitungen dazu, da gehören Schulgesetze dazu, da gehören Finanzierung dazu. Und ich brauche alle Bausteine, damit es wirklich als Bedingung zu verstehen ist, damit das da gelingen kann. Wir werden das nicht alles von heute auf morgen lösen können, aber das, was wir mit unseren beiden Papieren nach vorne tragen, ist, dass wir sagen, hört den Menschen aus der Praxis zu. Hört den Expertinnen des Alltags zu, die jeden Tag in der Schule sind, die jeden Tag mit Kindern arbeiten, die eigentlich auch wissen, wie wollen wir Schule weiterentwickeln. Weil wir können das nicht vom Schreibtisch denken. Wir können das nicht aus den Büros der Ministerien herausdenken, sondern wir müssen tatsächlich die Bedürfnisse der Kinder in die Mitte stellen. Und dann müssen wir Kindern zuhören und dann müssen wir den Pädagoginnen zuhören, die tatsächlich jeden Tag arbeiten. Und dann ergibt das sozusagen tatsächlich auch ein Bild. Und dann muss man eigentlich auch tatsächlich das so ganzheitlich denken.
Frau Siebernick, herzlichen Dank.
Ist schon vorbei?
Ist schon vorbei.
Ach Mensch.
Oder haben wir jetzt irgendwas vergessen? Also wir haben bestimmt ganz viel vergessen.
Ja.
Haben Sie noch einen Punkt, den Sie noch nachschieben möchten, der Ihnen jetzt noch wichtig wäre? Wenn wir jetzt schon mal hier sitzen.
Nein, an der Stelle will ich mich bedanken. War tatsächlich ein kurzweiliges Gespräch. Bestimmt hätten wir noch 1000 andere Dinge besprechen können.
Mit Sicherheit. Diese Podcast hat mittlerweile bald 70 Folgen und geht noch nicht seinem Ende zu. Also Themen liegen ganz viel auf der Straße.
Nein, und ich wünsche mir tatsächlich offene Herzen, offene Augen, weil wir müssen und werden uns als Gesellschaft weiterentwickeln. Und wir haben eine große Aufgabe, tatsächlich Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, Kinder demokratiemündig zu machen, Kinder zu starken und emanzipierten kleinen Menschen mitzuentwickeln. Und von daher ist das unsere gemeinsame Aufgabe von Eltern, von Pädagoginnen, von Politik und Gesellschaft, tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen und die Bildung auszufinanzieren, damit uns das gelingt.
Okay, vielen Dank.
Sehr gerne.
Frau Siebernick, alles Gute erstmal weiterhin. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, gerne wieder bis nächste Woche kommt tatsächlich die nächste Episode. Und bis dahin erstmal eine gute Zeit. Bis dann. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.